Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die NBA-Playoffs haben in der letzten Nacht zwei Serien gesehen, die zu Ende gegangen sind. Die Golden State Warriors sind weitergekommen und die Philadelphia 76ers sind weitergekommen. Über beide Spiele sprechen wir natürlich auch über das Spiel der Boston Celtics, die gegen die Milwaukee Bucks in Führung gegangen sind. Und das tue ich, wie fast immer, mit unserem Moderator des NBA Talks Triple Double, mit Felix Amrain. Hallo Felix.
Hallo Andreas.
Felix, der Beitrag heißt das Ende einer Reise. Es ist vielleicht das Ende der Reise von Tony Parker und Manu Ginobili. Die San Antonio Spurs verlieren das Spiel 5 gegen die Golden State Warriors mit 91-99, haben nochmal alles reingeworfen, was sie haben. Es war am Ende zu wenig und wir müssen uns vielleicht von zwei großen Legenden, von nicht-amerikanischen, von nicht-US-Legenden dieses Sports verabschieden mit Ginobili und Tony Parker. Ein trauriger Tag vielleicht sogar.
Ja, vielleicht. Also wir dürfen gespannt sein, ob es am Ende wirklich so weit kommt. Manu Ginobili und Tony Parker sind übrigens seit dem 1-3 der San Antonio Spurs gegen die Golden State Warriors das Duo, das die meisten Siege in den NBA-Playoffs insgesamt gesammelt hat. 132 an der Zahl, eine unglaubliche Zahl. Lustigerweise stehen auf Platz 2 und 3 nochmal Tony Parker und Manu Ginobili, dann jeweils mit Tim Duncan und 131 beziehungsweise 126 Siegen. Das zeigt, wie sehr diese beiden oder wie sehr diese drei letzten Endes die NBA in den letzten Jahrzehnten geprägt haben. Steve Kerr hat sich dann auch nach dem Spiel geäußert zu Manu Ginobili und hat gesagt, I really hope that that's not his last game. Er sprach dann weiter davon, dass er hofft, dass er weiterspielt, weil es immer noch so viel Spaß macht, ihm jede Nacht zuzugucken und er der Liga so viel gibt. Wir sind gespannt, ob es dann am Ende noch weitergeht für Manu Ginobili. Heute Nacht fand die Reise aber in diesem Jahr erstmal ihr Ende oder in den diesjährigen Playoffs erstmal ihr Ende, denn die San Antonio Spurs verlieren mit 91-99 gegen die Golden State Warriors, obwohl es hinten raus wirklich nochmal richtig, richtig eng war und die Golden State Warriors das Weiterkommen mit 4-1 dann fast noch hergeschenkt hätten. Sie führten mit knapp 6 Minuten noch auf der Uhr bereits mit 10 Punkten Vorsprung. Aber dann gab es irgendwie nochmal so einen Ruck in der Mannschaft der San Antonio Spurs, angeführt von LaMarcus Aldridge, der dann sein Team letzten Endes nochmal trug, legten sie eine 6-0-Run hin, waren dann auf einmal mit nicht mal mehr ganz einer Minute auf 2 Punkte dran, konnten das dann aber eben nicht mehr in den Erfolg ummünzen, weil Kevin Durant unter anderem dann die Zügel für die Warriors übernahm. Nachdem er lange, lange Zeit wirklich keine gute Partie machte, war er dann in den entscheidenden Momenten da und führte die Golden State Warriors zu einem nicht wirklich tollen Sieg, aber zu einem, der eben zum Weiterkommen reicht und letzten Endes dann die Favoritenstellung in dieser Serie erstmal für die Golden State Warriors untermauert. Los ging das Spiel, aus Sicht der San Antonio Spurs übrigens ziemlich verheerend. Sie hatten die ersten Punkte erst nach knappen 3,5 Minuten auf dem Scoreboard, da hatten die Golden State Warriors ihrerseits schon 9 Stück gesammelt, aber dann kam die Defense der Spurs zurück ins Spiel, sie hielten die Golden State Warriors ihrerseits dann bei relativ geringen Punktausbeuten und so blieb die Partie über weite Strecken dann tatsächlich auch relativ eng. Wäre da eben nicht Klay Thompson Mitte des zweiten Viertels gewesen, als sie dann eben einen Run hinlegten, die Warriors, und Klay Thompson wirklich ein heißes Händchen hatte und diesen Vorsprung, den sie dann das komplette Spiel irgendwie so ein bisschen mit sich herumtrugen, herausspielten. Klay Thompson dann zur Halbzeit bereits bei 17 Zählern gewesen. San Antonio traf zu diesem Zeitpunkt gerade mal 31%. Also das, was letzten Endes viele, viele vor der Serie prognostiziert haben, nämlich dass die Spurs zwar elitäre Defense spielen können, aber womöglich große Probleme bekommen, das Spiel offensiv am Laufen zu halten, wenn sie nicht über LaMarcus Aldridge gehen. Das zeigte sich in dieser Partie einmal mehr. Und genau so war es dann lustigerweise irgendwie auch bei den Golden State Warriors, bei denen ja nach wie vor Stephen Curry fehlt. Kevin Durant, ich hatte es angesprochen, lange Zeit wirklich mit großen Problemen im Wurf. Hatte dann auch am Ende jetzt nicht so die alles überragende Quote, obwohl er dann mit 25 Punkten Topscorer war, traf beispielsweise nur einen seiner 8 Dreierversuche, 8 von 19 insgesamt aus dem Feld. Aber sie haben dann eben im Gegensatz zu San Antonio noch jemanden wie Klay Thompson, sie haben jemanden wie Draymond Green, die dann heute Nacht in die Bresche sprangen und ihrerseits dann einen guten Job verrichteten und so letzten Endes dann vor allen Dingen auch das wirklich haarsträubende Shooting von Downtown irgendwie kompensieren konnten. Ich hatte die Quote von Kevin Durant angesprochen. Es war bei allen anderen nicht viel besser, muss man so sagen. Draymond Green beispielsweise traf 2 von 7, auch Klay Thompson nur 1 von 5. Am Ende treffen die Golden State Warriors und wir erinnern uns, das ist eines der 3 Punkte, ja, besten Teams, was die Dreipunktwürfe angeht, überhaupt 5 von 27 Versuchen. Das sind keine 20% aus dem Feld von Downtown. Das ist ja überraschend, das ist wirklich schwach, aber es hat heute Nacht eben dann trotzdem gelangt. Auch eben, weil Klay Thompson 24 Punkte auflegte, 11 von 22 aus dem Feld traf. Auch weil Draymond Green 17 Punkte auflegte, dazu 7 Assists verteilte und sein Playoff-Career-High in Sachen Rebounds weiter nach oben schraubte. 19 Stück hat er dieses Mal eingesammelt und damit natürlich ein ganz wichtiger Faktor unter den Körben gegen die San Antonio Spurs. Bei denen LaMarcus Aldridge, wenig überraschend, dann bester Scorer war, 30 Punkte von ihm, 12 Rebounds am Ende, wie gesagt, den Run initiiert hat, der beinahe noch ja gereicht hätte. Patty Mills sprang ihm heute Nacht zur Seite, der traf für 18 Punkte. Und von der Bank kommt, gab es noch zwei Spieler im zweistelligen Punktbereich. Kyle Anderson in 17 Minuten 10 Punkte, 5 von 5 aus dem Feld. Dazu 3 Steals, 4 Rebounds, gute Leistung vom Small Forward der Spurs. Und natürlich von Manu Ginobili, der heute Nacht nochmal einen Dreier draufpackte und dann am Ende 10 Punkte hatte, sowie 7 Assists. Und dann mal schauen, ob wir ihn nochmal wiedersehen, ob wir seinen Eurostep noch das ein oder andere Mal bewundern dürfen. Die San Antonio Spurs scheiden jedenfalls aus. Die Golden State Warriors treffen dann in der nächsten Runde auf die New Orleans Pelicans und wir dürfen gespannt sein, ob sie da dann Stephen Curry zurück haben und dann auch in ihren offensiven Rhythmus wieder reinfinden. Denn der, bei aller Liebe und bei aller Bewunderung für die Defense der San Antonio Spurs, der war so ein bisschen weg und das lag nicht nur an der Defense der Spurs.
Eurostep, einer der Begriffe, die noch in den 90ern geprägt worden sind, und Manu Ginobili, ja, vielleicht kommt er wieder. Pau Gasol hat gesagt, er kommt wieder, er möchte weiterspielen. Er hat noch genug im Tank und ob wir Manu Ginobili und Tony Parker sehen, das werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Also die San Antonio Spurs sind ausgeschieden. Auch ausgeschieden sind die Miami Heat und sie sind ausgeschieden gegen eins der Teams, was so ein bisschen die Herzen der Fans erobert hat, die kein Team in diesem Jahr haben. Die Philadelphia 76ers, Trust the Process hieß es über die Jahre. Der Prozess hat sie jetzt in die zweite Runde der Playoffs getragen. 104-91 heißt es am Ende für die Sixers gegen die Miami Heat. Und wir dürfen sagen, mit Ben Simmons haben wir einen super Rookie, mit Joel Embiid haben wir einen Superstar, JJ Redick. Die Mannschaft passt sehr harmonisch zusammen.
Ja, das kann man definitiv so sagen. Ben Simmons als Rookie jetzt in dieser Serie 18,2 Punkte, 10,6 Rebounds, 9 Assists per Game aufgelegt. Also ja, da fehlen einem so ein bisschen die Worte. Dieses eine Jahr Pause, das er zwangsläufig nehmen musste aufgrund seiner Verletzung, das scheint ihn in keinster Weise gebremst zu haben. Und die 76ers schlagen die Miami Heat am Ende in einer Serie, die ja nicht knapp war. Also das war ja durchaus spannend, wenn wir mal von ja Game 1 und Game 3 weggehen, wo sie dann doch sehr deutlich gewonnen haben. Aber letzten Endes haben die Philadelphia 76ers oftmals nur in einem Viertel wirklich deutlich besser als die Heat gespielt. Ansonsten haben die Miami Heat wirklich gut gecoacht von Eric Spoelstra, die Serie spannend gehalten, auch wenn es das Ergebnis gar nicht so widerspiegelt. Und das bedeutet dann ja letzten Endes nur, die 76ers machen vielleicht noch einen Ticken mehr richtig, als es zunächst erstmal den Anschein macht. Auf jeden Fall ja, scheint der Process noch nicht das Ende des Weges gefunden zu haben. Heute Nacht war es dann das dritte Viertel, in dem sie wirklich gut spielten zur Halbzeit. Da stand es noch unentschieden, da war die Partie noch komplett offen, 46-46. Es gab viele Führungswechsel in den ersten beiden Durchgängen, aber dann legten die Philadelphia 76ers, legten dann so richtig los, hatten einen richtig starken Lauf dann mit Beginn des dritten Viertels, der vielleicht unfreiwillig ein bisschen von Goran Dragic initiiert wurde. Es gab die Situation, dass die Miami Heat eigentlich den Ball vortrugen. Dragic wollte den Pass raus auf die rechte Seite suchen, aber nicht mit Ben Simmons gefühlt 10 Meter langen Arm, der hatte die Hand dran, holte sich den Steal, wurde von Dragic verfolgt, der kam allerdings nicht mehr so richtig hinterher, suchte dann das Foul und letzten Endes gab es dann hinten raus noch so den Wischer über den Kopf, damit natürlich dann das Technical Foul von Goran Dragic und dann auf einmal, ja, der große Lauf der 76ers, der das Spiel so ein bisschen entscheiden sollte. 15-6 Run dann der 76ers, die sich scheinbar durch diesen kleinen Schlag auf den Hinterkopf daran erinnerten, was sie nicht alles zu leisten imstande sind. Und so gewannen dann letzten Endes die Philadelphia 76ers das Viertel mit 34-20, hielten ihrerseits die Miami Heat in diesem Zeitraum bei weniger als einem Drittel getroffener Würfe, also ganz starke Defense, die sie dann hinlegten. Und auf einmal kam dann aber so ein bisschen ein Bruch ins Spiel rein bei den Philadelphia 76ers. Die Miami Heat verstanden es auf einmal gut, sie zu verteidigen, die Offensive so ein Stückchen lahmzulegen, was auch damit zu tun hatte, dass im vierten Viertel Joel Embiid fast die komplette Zeit draußen saß, weil er bereits 5 Fouls auf der Habenseite hatte. Und so gab es dann über 7 Minuten lang keinen einzigen erfolgreichen Wurf aus dem Feld für Philadelphia. Die Miami Heat nutzten das, kamen immer näher ran, waren auf einmal wieder im einstelligen Punktbereich und dann machten sie sich das Leben selber unnötig schwer. Verursachten unnötige Fouls, letzten Endes bremsten sie dann ihre Aufholjagd auch durch ein Technical von James Johnson, das wirklich einfach nur dämlich war, anders kann man es nicht bezeichnen. Und wie gesagt, dann schenkten sie viele, viele unnötige Freiwürfe her und machten es dann natürlich den 76ers auch einfach leicht, so zu Punkten zu kommen. Am Ende J.J. Redick beispielsweise 10-mal an die Linie gegangen, 10-mal erfolgreich gewesen. Ben Simmons stand auch 7-mal an der Linie, 6 davon dann erfolgreich verwandelt. Also wie gesagt, die Miami Heat sich am Ende so ein bisschen selber ausgebremst, aber vor allen Dingen eben im dritten Viertel von den Philadelphia 76ers ausgebremst worden, als diese sie dann wirklich an die Kette gelegt haben und bei den Heat dann eben keiner mehr so richtig wusste, was zu tun ist. Vielleicht mal abgesehen von Tyler Johnson, der wirklich eine gute Partie machte, 16 Punkte in 19 Minuten, 7 von 11. Aber Goran Dragic beispielsweise, der traf nicht, wie man das von ihm gewohnt ist, hatte dann am Ende 15 Punkte. Genauso wie Dwayne Wade, der nur 4 von 15 Würfen traf, am Ende dann für 11. Insgesamt wieder eine ausgeglichene Leistung bei den Heat, aber vor allen Dingen eben eine auch, die von schwachem Shooting geprägt war, 38% aus dem Feld am Ende. Kelly Olynyk konnte sein Polster oder sein Punkte ja Konto am Ende ein wenig aufpolstern. 7 von 16 traf er, wenngleich von Downtown bei ihm auch nichts fallen wollte. 18 Punkte am Ende bei ihm, 6 Assists, 8 Rebounds. Damit führte er dann alle Statistiken der Miami Heat an. Und bei den 76ers, da war J.J. Redick am Ende der Topscorer. 27 Punkte von ihm, plus 23 im Plus-Minus-Rating. Wie gesagt, an der Freiwurflinie fehlerlos, die Hälfte von Downtown getroffen. Starke Leistung vom Shooting Guard. Ben Simmons auch heute Nacht mit dem Rundum-Programm, 14 Punkte von ihm, 6 Assists, 10 Rebounds. Und Joel Embiid, ich hatte es angesprochen, hinten raus gar nicht mehr zu vielen Minuten, aber in der Zeit, in der er auf dem Court stand, auch mit einem starken Double-Double, 19 Punkte, 12 Rebounds. Covington ebenfalls im zweistelligen Punktbereich, genauso wie Bellinelli. Also die 76ers, die gehen ihren Weg weiter. Wir dürfen gespannt sein, wo er sie hinführen wird. Heute Nacht auf jeden Fall erstmal in Runde 2 und der nächste Gegner, der kommt dann ja aus der Serie Bucks gegen Celtics.
Und die Bucks gegen die Celtics haben auch Spiel 5 hingelegt und die Milwaukee Bucks hatten ja ihre beiden Heimspiele gewonnen, hatten auf 2-2 ausgeglichen. Jetzt ging es wieder in den TD Garden zurück und es war ein ganz, ganz enges Spiel, was die Boston Celtics am Ende mit 92-87 gewonnen haben. Ja, der Sieg ist toll und so weiter, aber Marcus Smart ist zurück.
Ja. Und das ist vielleicht auch die positivste Nachricht, abgesehen davon, dass sie das Spiel gewonnen haben, denn das Spiel an und für sich war wirklich nicht toll. Das muss man auch einfach so festhalten. Marcus Smart zunächst von der Bank kommt, hat am Ende dann 25 Minuten gespielt, auch direkt wertvolle Beiträge geleistet. Direkt nachdem er aufs Feld kam, war relativ schnell dann auch in der Partie, hat sich erst den Steal geholt, wenig später dann einen Alley-Oop-Dunk von Giannis Antetokounmpo geblockt. Also durchaus eine beeindruckende Rückkehr, ein beeindruckendes Comeback, das Marcus Smart da hingelegt hat im ersten Viertel und dann ja letzten Endes vielleicht auch so ein bisschen Momentum für die Boston Celtics generiert hat, die nämlich den Milwaukee Bucks dann ordentlich den Schneid abgekauft haben, mit 23-15 führten, aber, und das ist eben das Problem, dass diese Serie die ganze Zeit schon mit sich rumträgt und dass letzten Endes die Boston Celtics in Abwesenheit von Kyrie Irving mit sich rumtragen, es gibt immer wieder extreme Brüche im Spiel der Boston Celtics, so auch dieses Mal. Mit Beginn des zweiten Viertels sprangen dann auf einmal die Milwaukee Bucks direkt heran, nur um dann ihrerseits wieder komplett den Faden zu verlieren. Boston spielte sich dann einen deutlich zweistelligen Vorsprung heraus, ließ den zum Ende hin nochmal ein bisschen schrumpfen, sodass sie mit 11 dann in die Halbzeit ging. Die Milwaukee Bucks kamen immer wieder zurück, die Boston Celtics sprangen dann immer wieder so ein bisschen davon, Ende des dritten Viertels erneut 11 Punkte Vorsprung, nachdem es zwischenzeitlich schon mal nur noch 4 waren. Oder auf der anderen Seite eben auch schon mal deutlich mehr, beispielsweise 16, kurz nach Beginn des dritten Viertels. Und so wogte dieses Spiel immer wieder hin und her, was mehrere Gründe hatte. Zum einen verstanden es die Milwaukee Bucks nicht irgendwie, sich ein sinnvolles Offensivspiel zu kreieren gegen die Boston Celtics, die es extrem gut verstanden haben, Antetokounmpo aus dem Spiel zu nehmen. Auf der anderen Seite hatten eben, wie gesagt, die Boston Celtics ihrerseits trotz guter Defense gegen die Milwaukee Bucks riesige Probleme, ihre Offense ans Laufen zu bekommen. Und so schwankte dieses Spiel eben, wie gesagt, immer wieder so ein bisschen hin und her, wurde dann am Ende tatsächlich auch nochmal richtig eng. Aber die Boston Celtics hatten dann vielleicht so ein bisschen das Glück des Tüchtigen, denn es war so, dass Marcus Smart beinahe mit noch ungefähr 30 Sekunden auf der Uhr den Ball verloren hätte, aber mit ja viel Glück und ja ein bisschen ja Gold aus dem Goldtopf des Kobolds vielleicht, weiß ich nicht, ist der Ball dann irgendwie doch noch bei Al Horford gelandet, der letzten Endes dann per Dank den Vorsprung wieder auf 7 Punkte ausbaute und damit so ein bisschen den Deckel drauf gemacht hat. Chris Middleton hat es dann letzten Endes nochmal enger gemacht, aber Terry Rozier brachte es dann von der Freiwurflinie letzten Endes nach Hause. Und so gewinnen die Boston Celtics auch ihr drittes Heimspiel. Einer, der wird wahrscheinlich überhaupt nie wieder im TD Garden spielen wollen, zumindest nicht mehr in diesem Jahr. Und das ist Tony Snell bei den Milwaukee Bucks. Der hat scheinbar echt so richtig die Seuche am Fuß oder vielmehr an der Hand, wenn es irgendwie nach Boston geht. Hat jetzt erneut 5-mal auf den Korb geworfen, 5-mal von Downtown und wieder kein einziges Mal getroffen. Also damit noch nach wie vor kein einziger Dreier für ihn aus dem, ja, in dieser Serie bei den Boston Celtics. Ich hatte es angesprochen, Giannis Antetokounmpo unglaublich gut verteidigt von den Celtics und das hatte auch damit zu tun, dass die Boston Celtics umgestellt haben. Sie hatten ihre Starting Five vor einer Position verändert. Ojeleye, der hatte letzten Endes dann den ersten NBA-Start seiner Karriere bekommen für Aaron Baines. Dafür rückte Al Horford dann auf die Center-Position und das sollte sich richtig bezahlt machen. Dadurch, dass sie ihn eben hineinnahmen, konnte er dann Antetokounmpo immer sehr, sehr weit draußen letzten Endes aufposten lassen, hat ihn unglaublich gut verteidigt und damit haben sie Antetokounmpo dazu gezwungen, den Ball immer wieder abzugeben. Sie haben es am Ende tatsächlich fertiggebracht, dass der Greek Freak lediglich 10 Würfe genommen hat. Das ist in dieser kompletten Saison genau 2 Teams vorher gelungen. Also das ist schon beeindruckend gewesen. Dazu kamen dann eben 9 Assists bei Antetokounmpo, 16 Punkte waren es dann am Ende und 10 Rebounds, also durchaus ein gutes Gesamtpaket. Aber sie brauchen eigentlich sein Scoring. Am Ende war dann der Topscorer Chris Middleton, der hatte 23 Punkte. Von der Bank kommt noch eine gute Leistung von Jabari Parker mit 17 Punkten, 16 Punkte von Eric Bledsoe. Aber die Leistung, die war deutlich überschaubar. Das erinnerte wieder an Spiel 1 und 2, also sehr, sehr uninspiriert wirkte. Heute Nacht nur ein Drittel seiner Würfe getroffen. Also die Milwaukee Bucks zum einen überragend verteidigt von den Boston Celtics, zum anderen aber auch teilweise mit wirklich schlechtem Setplay, haben sich schlicht und ergreifend darauf verlassen, dass die individuelle Klasse schon richten wird. Sie haben die Räume nicht gut besetzt. Das muss irgendwie anders werden und ja, man weiß nicht so richtig, wie es passieren soll. Auf der anderen Seite, du hast es vorhin angesprochen, die beiden Heimspiele haben sie relativ souverän gewonnen. Es würde einen nicht wundern, wenn wir nochmal nach Boston zurückgehen. Eben auch, weil die Boston Celtics, wie gesagt, große Probleme mit ihrer Offense hatten. Ein bisschen besser trafen und so letzten Endes dann das Spiel halt nach Hause brachten. Al Horford heute Nacht 22 Punkte, 14 Rebounds, so viel wie noch nie zuvor in einem Playoff-Spiel dazu. 16 Punkte von Rozier, 14 Punkte von Jaylen Brown und 10 Punkte von Marcus Morris von der Bank kommt, dazu noch 8 Rebounds von ihm. Also insgesamt eine geschlossene Mannschaftsleistung der Boston Celtics. Eins steht auf jeden Fall fest, egal wer diese Serie gewinnt, keiner dieser beiden wird der Favorit gegen die 76ers sein, da lege ich mich fest. Und beide werden riesige Probleme gegen die 76ers, gegen Joel Embiid und Ben Simmons haben.
Das werden wir sehen. Das wird beantwortet werden in den nächsten Wochen hier in den NBA-Playoffs. Und wir werden in der Sportshow auf meinsportradio.de darüber reden. Das war Felix Amrain, unser Moderator des NBA-Talks Triple Double, mit seiner Zusammenfassung der 3 Serien von heute Nacht. Danke, Felix.
Wer wird DHB-Pokalsieger 2018? Das Final Four. Live auf meinsportradio.de. Im ersten Halbfinale am Samstag, den 5. Mai ab 15 Uhr treffen der SC Magdeburg und der amtierende deutsche Meister Rhein-Neckar-Löwen aufeinander. In Spiel 2 heißt es dann ab 17.45 Uhr. TSV Hannover-Burgdorf gegen die HSG Wetzlar. Das Finale Sonntag, den 6. Mai ab 15 Uhr. Das Final Four 2018. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.